damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die vom Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte: Sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte: Ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, herumzugehen. Dann tat er, gehend, hüpfend und Gott lobend, mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der geheilte, gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Sie liefen hinaus zur Säulenhalle Salomo, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt, und alle staunten über das Wunder, das dort geschehen war. Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Ihr Menschen von Israel, sagte er, was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns so an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Der erfüllte Glaube, der Glaube durch den Heiligen Geist, lässt sich beobachten in den logischen Taten von Menschen. Fantastisch, wie das in der Apostelgeschichte immer wieder beobachtbar ist. Vielleicht nicht immer in der genau gleichen spektakulären Art und Weise, wie es da beobachtbar ist. Aber es zeigt uns, wenn wir die Apostelgeschichte durchgehen und durchschauen, wie die Menschen logisch aufgrund von ihrem Glauben, wie die Jünger aufgrund von ihrem Glauben handeln. Wie sie etwas machen. Wie etwas logisch miteinander zusammenhängt. Wie logische Ketten sich bilden und ihre Taten sich logisch im Leben zeigen. Warum ist das so? Ich glaube, weil es effektiv logisch ist. Die Bibel nennt dazu eine minder harte Aussage, vielleicht ist sie doch eher ganz hart. Sie sagt, der Glaube ohne Werk ist tot. Er lebt nicht. Es stimmt etwas nicht mit ihm. Man könnte vielleicht auch sagen, er existiert gar nicht. Der Glaube ohne Werk ist tot, sagt die Bibel. Die neu gewonnene Identität soll sich in der Tat zeigen. Wir sollen glaubwürdig werden, könnte man sagen. Petrus und Johannes, haben das gemerkt. Anscheinend haben sie das gemerkt. Sie sind nämlich unterwegs gewesen, sind erfüllt worden vom Heiligen Geist in der Apostelgeschichte, was wir auch schon miteinander angeschaut haben. Sie sind ergriffen gewesen von Gott und haben gefunden, so, jetzt gehen wir zum Tempel, wir gehen zu denen, die beten, wir gehen zu denen Herren und wir schauen mal, was passiert. Und wo sie zu dem Tempel herkommen, sehen sie einen Bettler dort sitzen. Das ist nicht ganz so ein grosses Wunder, weil schon damals haben Bettler oder die Leute, die Bettler platziert haben, gewusst, wo man die hersetzen muss. Und sie haben sie an der Innenpforte von der Tor, also da führt eine grosse Stufe, Stege da bis zu der Tor oben rauf. Und dort, wo es ganz eng wird von der Tor, dort hast du Bettler hergesetzt, weil dort sehen sie natürlich alle und dort können sie gut zu den Leuten reden. Und dort kommst du natürlich am meisten Kohlen über. Also ist nicht das verwunderlich, dass natürlich auch Petrus und Johannes an diesen Bettler vorbeilaufen. Und was sie gesehen, der Bettler, sind sie bereit zu handeln. Sie sind bereit, sich führen zu lassen von Gott. Und was sie den Bettler sehen, denkt der vielleicht, hey, jetzt komme ich ein bisschen Geld über. Jetzt komme ich ein bisschen Kohlen über. Und er fragt, ob er ein bisschen Geld haben darf. Petrus sagt, abfahren kannst, Kohlen gibt er sicher keine. Und so habe ich gar nicht, so so arbeiten solltest. Nein, er reagiert nicht so. Er sagt, Geld habe ich zwar nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Was ich habe, das gebe ich dir. Vielleicht hat der Bettler vorher beschämt am Boden geschaut. Er sagt ja, schau mich an. Ist noch spannend. Er redet zwar zu ihm, aber irgendwie hat er ihn nicht angeschaut. Vielleicht hat er sich geschämt für seinen Umstand. Und Petrus sagt, schau mich an. Es ist kein Grund, dich zu schämen. Schau mich an. Der Gelähmte blickt auf, möchte Geld, kommt es aber nicht über. Doch was er überkommt, ist ein Zuspruch. Petrus sagt, im Namen von Jesus Christus stehen auf und zieht das in ihre Hand. Wie sich das muss angefühlt haben, ich habe keine Ahnung. Ich mag mich gut daran erinnern, als ich als 16-jähriger junger Bub, Mann, wie auch immer, Teenager, Fußball gespielt habe. Und da bin ich Außenverteidiger gewesen und bin an einem anderen Außenverteidiger vorbeigezogen und habe den Ball so geführt, stehe auf dem linken Bein und der schlägt mir das linke Bein weg. Es drückt mich einmal, ich lande auf dem Rücken und kann meine Beine nicht mehr bewegen. Dann sind meine Kollegen gekommen, der Gegner raus und alle verschrocken, mich wollen aufziehen. Ich Tränen in den Augen und sage, ich kann nicht aufstehen. Ich spüre meine Beine nicht. Da kannst du nicht einfach auflupfen. Ich spüre meine Beine nicht. Grosse Panik. Vor meinem inneren Auge habe ich eine Erinnerung von, als ich 8 war, im Turnen, gefunden, Trampolin nehmen, Barren nehmen, da drüber gumpen, Matten nehmen. Zack, auf dem Rücken gelandet, mich für so gefühlt 1-2 Sekunden auch nicht bewegen können. Schon dort ist bei mir Panik ausgebrochen. Das war nur ganz kurz. Und ich habe in dem Moment, als ich dort auf dem Fußballfeld gelegen bin, gedacht, boah, was mache ich jetzt? Die Leute mich aufziehen wollen, irgendwie vom Platz bringen. Ich habe gesagt, ich muss zum Arzt, ich spüre meine Beine nicht. Panik ist ausgebrochen und ein grosser Schockmoment für mich. Nach etwa einer halben Stunde habe ich dann das eine Bein wieder angefangen zu spüren. Und nach etwa 3-4 Tagen war das andere Bein wieder da und ich konnte wieder ganz normal laufen. Petrus, der Handelnde, nimmt die Hand von dem Gelähmten, der ja offensichtlich nicht laufen kann, und zieht ihn auf. Spannend ist im Text, dass da in dem Text steht, und als er ihn aufzieht, werden die Knochen und Muskeln stark. Ist noch spannend. Dann, wo er bereit ist zu handeln und etwas zu machen, dann wird er geheilt. Ist noch spannend, oder? Eine spannende Formulierung. Er ist nicht geheilt worden, der ist dann aufgestanden, sondern er ist dann aufgestanden, wo der Petrus bereit war zu handeln und der andere irgendwo bereit war, dass er sich machen zu lassen. Ganz, ganz spannend. Bringt mich immer wieder zum Stocken, wenn ich so eine Geschichte in der Bibel lese. Es ist noch etwa die mal so, wenn man Geschichten in der Bibel lesen, dass es mit der Heilung im Prozess vom Vertrauen einhergeht. Der Gelähmte vertraut wahrscheinlich irgendwie dem Petrus, wird auf die Beine gestellt, seine Beine werden stark und er steht um und hüpft umher und hat Freude und lobt Gott. Und er lobt Gott für die Handlung, die Petrus und Johannes gemacht haben. Und ich glaube, es zeigt exemplarisch, was es könnte heissen, glaubwürdig zu sein mit dem Glauben, wo wir unterwegs sein können, mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist. Glaube und Überzeugung führen die Tat. Lass sich da gut beobachten. Ich glaube, Tat gehört zum Glauben einfach dazu, um glaubwürdig zu sein. Ohne jetzt gerade eine riesige Wunderdiskussion auslösen zu wollen, ob jetzt jeder das Wunder könnte vollbringen oder nicht. Ich glaube, da gibt uns die Bibel auch eine Antwort, wenn wir 1. Korinther 12-14 lesen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass jeder die Gabe oder durch die Kraft vom Heiligen Geist so ein Wunder kann tun, wie es auch im 1. Korinther 12-14 beschrieben ist. Aber es zeigt mir exemplarisch, was es könnte heissen, auch ganz spektakulär, wenn etwas Kleines eintritt, kann auch ganz grosse Sachen passieren. Spannend ist zudem überhaupt noch, dass der Kerl verstanden hat, was Petrus ihm irgendwie hat wollen sagen. Es steht da im Text und er steht auf und lobt Gott. Er ist nicht aufgestanden, hat den Leuten gesagt, hey, schau mal, funktioniert alles wieder, ich kann gehen. Gut, vielleicht hätte er das nicht gesagt, vielleicht hätte er gar nicht gehen können. Ich weiß das nicht. Doch, er lobt Gott. Er steht auf und lobt Gott. Lobt den Namen von Gott. Was wäre deine und meine Reaktion? Habe ich mich gefragt. Die Leute, die das beobachtet haben, waren perplex gewesen. Naja, klar, kann ich noch nachvollziehen, wenn so ein grosses Wunder eintritt. Dass die Leute das irgendwie nicht verstanden haben. Sie haben ja gewusst, das ist der, der immer dort liegt. Und vielleicht sind sogar die, die das noch beobachtet haben, die gewesen, die den sogar dorthin gebracht haben. Die haben ja den Bettler immer dorthin gebracht, wenn natürlich Gebetszeiten gewesen sind, dass möglichst viel Geld reinkommt, wenn der bettelt. Und in den meisten Fällen ist es dann so gewesen, wenn du Bettler hergebracht hast, dass du nachher auch einen Teil von dem, der bettelt hat, bekommen hast. Und vielleicht hat der gebracht hat, schon gedacht, oh nein, jetzt habe ich ein bisschen weniger Einnahmen, weil jetzt einer kalt ist. Ich weiß es nicht, jedenfalls hat das zu einer heiden Aufregung gesorgt. Ja, die Leute sind aus dem Häuschen gewesen und sie sind ganz nah zu Petrus und Johannes hergegangen und haben irgendwie etwas von dieser Luft spüren, wo der Heilige Geist da verbreitet hat. Und Petrus hat ganz, ganz schnell erkannt, was jetzt der Fall ist. Wo er muss eingreifen oder welche Frage im Raum steht. Vers 12. Petrus sah diese und wandte sich an die Menge. Ihr Menschen aus Israel, sagte er, was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns so an? Als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt. Ich habe das Gefühl, das ist eine Frage, die da in der Luft gelegen ist. Wir haben das Gefühl, ich habe das selber gemacht, sagt Petrus. Haben das Gefühl, ich habe das aus eigener Kraft gemacht? Haben ihr mir denn bis jetzt noch nie zugelassen? Haben ihr nicht mitbekommen, was da in Israel gesagt wird? Die Frage kenne ich. Allzu schnell tun wir doch das Gegenüber oder das, was sichtbar ist, mit Gott verwechseln. Allzu oft. Und ich glaube, das geht gerade uns Christen was an. Und ich glaube, das muss eben nicht immer nur so spektakuläre Situationen sein, sondern ich glaube, das gibt es auch ganz einfach. Zum Beispiel in einer Ehe, wenn Menschen voneinander Sachen verlangen, wo offensichtlich die Fähigkeit oder die Eigenschaft von Gott ist. Und das Gegenüber, ob Männlein oder Weiblein etwas vom Gegenüber verlangt, wo offensichtlich nur Gott könnte erfüllen, tritt mehr ein, als dass man manchmal das Gefühl hat. Ich glaube, gerade für uns als Christen ganz wichtig zu hören. Aber ich glaube, das ist auch in Freundschaften, Partnerschaften, zwischen Mann und Frau, zwischen Freunden und Freunden, zwischen Freundinnen und Freunden, gibt es gerade bei uns unter Christen oftmals, erwarten wir von Menschen Sachen, die man vielleicht manchmal selber gar nicht einhalten, aber wo vielleicht das Gegenüber gar nicht einhalten kann, weil man das Bedürfnis, das Gefühl, das, was wir uns danach sehnen, die Sicherheit, vielleicht bei Gott suchen sollten und nicht beim Mensch. Oder ich glaube, es kommt eben auch vor, wenn es um den Heiligen Geist geht. Wie viele Mal habe ich schon Menschen gehört reden, wenn es um Heiler gegangen ist. Da kommen Heiler und die Leute sagen mir, der Heiler hat geheilt. Ich denke, ja, neigst du nicht dazu, die Kraft vom Heiligen Geist, die Kraft von Jesus Christus zu verwechseln und das, was vor Augen ist, zu verwechseln mit dem, was nicht vor Augen ist. Und allzu oft passiert das, und das passiert mir doch auch. Weil es ist ganz eine einfache Reaktion. Das, was vor Augen ist, kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen. Das, was nicht vor Augen ist, kann nicht so anfassbar sein oder oftmals ist es nicht so anfassbar, wie wir uns das wünschen. Und Petrus sagt da, das ist Jesus Christus gewesen, von dem, was ich euch die ganze Zeit erzähle, von dem, was ich da mit euch unterwegs bin. Weißt du, täglich sind sie in den Tempel gegangen und haben erzählt von Jesus Christus. Das ist Jesus Christus gewesen und seine Kraft und nicht ich selber. Petrus war einfach gehorsam gewesen. Sie sind einfach gegangen. Sie haben ihren Weg genommen. Er war mit Johannes unterwegs gewesen. Simpel und einfach. Sie haben gewusst, wir werden uns von Gott brauchen lassen. Dort, wo wir sind. An dem Punkt, wo wir stehen. Wir gehen einfach auf und gehen. Dort her, wo Gott möchte, dass wir hergehen. Ja, glaubwürdig sein. Ich glaube, das sind die kausalen Zusammenhänge von Glauben und der Tat. Dass der Glaube, die Erkenntnis, die Erfüllung vom Heiligen Geist in Tat führt, in Tat mündet, wir durch das glaubwürdig sind. Das, was wir sagen, sich zeigt in unseren Taten. Ich glaube, das wünscht sich so oder so jeder Mensch. Kein Mensch sagt, ich habe gerne Freunde, die so unglaubwürdig sind. Oder ich bin selber gerne unglaubwürdig. Das würde kein Mensch von sich behaupten. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo in dieser Geschichte so wunderbar sichtbar wird. Ich glaube, das ist der Punkt vom Glauben. Wenn Menschen von etwas begeistert sind, dann zeigen sie die Begeisterung. Wenn Menschen von einem Produkt ein Produkt genial finden, von einer Idee überzogen sind, kaufen sie das Produkt oder sie investieren in die Idee. Oder wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann lassen sie sich brauchen vom Heiligen Geist. So wie mal Theorie. jetzt merke ich, dass manchmal das Gegenteil beobachtbar ist. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, das Gegenteil beobachtbar. Bei euch, wie auch bei mir. Manchmal gibt es Momente, wo mir Wasser predigen und Wein saufen. Und ich glaube, da darf jeder ehrlich sein. Und ich glaube, das trifft bei jedem von uns ein, dass es Momente gibt, wo wir unglaubwürdig sind. Wo das, was wir vielleicht sagen, sich nicht zeigt. Oder von dem, wo wir überzogen sind, sich nicht beobachten lässt in unserem Leben. Habe ich das sicher auch schon gespürt, dass wir mal von etwas überzogen gewesen sind und es nicht gemacht haben. In meinem Leben hat es das schon gegeben. Ich habe etwas gewusst, dass ich etwas muss machen und habe es nicht gemacht. Oder ich bin auch schon vom Heiligen Geist so gestupft worden und so gestoßen worden, dass ich entgegengelegen bin und ja nicht führen haben geschupft werden. Und dann bin ich vielleicht sogar so gestanden, dass man mich ja nicht führen schupfen kann. Es gibt Momente, wo ich bei mir beobachte, dass ich fehlenden Mut habe. Wo mir der Mut fehlt. Mir kommt dann immer eine Geschichte in den Sinn. Ein Freund im Kanton Bern, ich war mit dem in der Ferien gewesen. Nachher bin ich ihn besuchen, das Auto von der Eltern genommen, hinten war ein Fischchen drauf gewesen. Und dann, als ich den Kofferraum zugemacht habe, fragt er mich, ob ich fromm sei. Ich sage, nein, sicher nicht, das sind meine Eltern. Das ist das Auto von der Mutter, ist ja klar. Und nachher er, und das wäre die perfekte Einladung gewesen, er sagt mir, weißt du, kannst du schon zugeben, dann mache ich ja keinen Witz mehr. Und ich sage, nein. Ist natürlich Petrus auch in den Sinn gekommen, ist klar. Und ich sage, nein. Und dann habe ich die ganze Begegnung, ich habe nicht den Mut gehabt, dazu zu stehen. Ich habe auch nichts gesagt. Und ich bin heim und habe mich zu allen Männern noch was? Geschämt, genau. Ich bin heimgegangen und habe mich geschämt. Ich habe gedacht, was für ein Double. So eine Einladung, sogar noch vom Ungläubigen so eine Einladung, hätte ich einfach können ja sagen. Weißt du? Aber ich kann nicht ertappt werden bei der Lüge und habe dann einfach gerade nochmal gelogen. So crazy ist es. Und so crazy ist manchmal das Leben. Und ich habe gemerkt, wie mir Scham hochkommt aufgrund von meiner Tat. Eben von dem, was du vielleicht auch unterlassen kannst. Weil man kann ja Sachen manchmal machen oder eben dann halt nicht machen. Aber ich kenne den Umstand vom Versagen. Und ich glaube, das kennt jeder von euch. Der Umstand vom müssen zugestehen, dass man versagt hat. Der Umstand von der Untreue, wo dann vielleicht eben sogar noch Scham mit rein spielt und einem nachher fast das Lähmen beginnt. Ich glaube, es gibt auch geistliche Lähmung. Dass man im Christen, wenn man als Christ an Punkte herkommt, wo man versagt hat, nicht mehr ein- und ausweis, vielleicht das eine, das andere Mal gefallen ist, gefallen ist, die Scham so gross ist, dass man stehen bleibt. Nicht mehr weiter weiss und nicht mehr vorwärts geht und so eine geistliche Lähmung einsetzt. Ich glaube, solche Momente sind Teil von unserem Leben. Doch ich glaube, das ist eben nicht die letzte Wirklichkeit. Und darum sage ich es so deutlich. Ich glaube, das muss und soll und darf nicht die letzte Wirklichkeit sein. Auch wenn das beobachtbar ist bei uns und ich glaube, so simpel und einfach das manchmal tönt und so wichtig, ich glaube, so wichtig ist es, dass man das wiederholt. Und ich glaube, jeder von euch hat das schon gehört. Aber ich glaube, nicht jedem von euch ist das in jedem Moment auch bewusst und klar. Und darum sage ich es mit aller Deutlichkeit und möchte es euch wirklich immer und immer und immer wieder sagen. Das ist wie nicht die letzte Wirklichkeit. Und zu viele glauben manchmal, dass es die letzte Wirklichkeit ist und bleiben nachher stehen, weil wir das Gefühl haben, ich habe versagt, macht nichts mehr. Und bleiben in unserem geistlichen Leben stehen. Und wisst ihr, wer dann Freude hat? Nur einer. Und ich will seinen Namen nicht mal sagen. Ich glaube, es ist so, wenn es nicht die letzte Wirklichkeit ist, darf ich mir geruhsam sagen, wenn ich versage, muss das dann lange nicht heissen, dass ich am Morgen versagen muss. Wenn ich schuldig geworden bin an Menschen, muss das noch lange nicht heissen, dass ich mich nicht entschuldigen darf und Sachen wieder gut machen darf. Wenn ich schlecht über Menschen gedacht habe oder Beziehungen zerstört habe, muss das noch lange nicht heißen, dass sie am Morgen zerstört sein müssen. Das stimmt einfach nicht. Wenn ich etwas nicht gemacht habe, muss das noch lange nicht heißen, dass ich es morgen nicht ausführen kann. Und dass die Zeit immer abgelaufen ist. Wenn ich etwas unterlassen habe, muss das noch lange nicht heißen, dass ich es morgen nicht ausführen kann. Ja, ich glaube, noch viel besser ist es. Ich glaube, um diesen Umstand hat Gott gewusst. Und genau darum hat Jesus gesagt, wenn ich gehe, wenn ich die Erde verlasse, dann sende ich euch den Heiligen Geist und er wird euch unterstützen und helfen und leiten und führen, euch lehren und euch zeigen, wodurch ihr sollt gehen. Ich werde euch bei euch sein, ich werde euch begleiten, führen und leiten. Fehlender Mut, Scham oder Angst sollen eben nicht die letzte Wirklichkeit sein. Egal, an welchem Punkt du stehst, das will Gott nicht. Und ich glaube, die fehlende Tat von heute muss keine Auswirkungen haben auf die Taten von morgen. Ich glaube, das müsst ihr euch merken. Zu oft und zu viel tut das Menschen lähmen. Ich glaube, das ist eine Idee vom Widersacher Gottes. Ich weiss auch, dass sich durch Taten und Handlungen von uns manchmal Dominoeffekte auslösen können. Wo Sachen auslösen können, die wir gar nicht gewusst haben. Die wir gar nicht gehofft hätten. Oder wenn wir es gehofft hätten, hätten wir gehofft, sie passieren nicht. Das weiss ich alles auch. Dass die menschlichen Entscheidungen sich auswirken auf das Leben von anderen Menschen. In auch sehr katastrophaler Art und Weise, weiss auch ich. Und trotz allem, wie sich Situationen verändern und an welchem Punkt du stehst, muss die Tat von heute keinen Einfluss haben auf deine Taten von morgen. Weil morgen ist ein neuer Tag. Und die Möglichkeiten bestehen, Sachen wieder gut zu machen. Aber wenn mir nicht alles gelingt, soll das angestrebte Ziel sein, nämlich das sein, mit Gott unterwegs zu sein und Sachen zum Gelingen zu bringen. Wir sollen danach streben, dass sich unser Glaube zeigt, dass sich unser Glaube nicht glaubwürdig ist, dass unser Glaube sich zeigt in unserem Leben und dass Geisterfüllung sich in Taten zeigt, dass wir Christen glaubwürdig sind. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch ein Beispiel nehmen an Petrus und Johannes, die einfach gehen, aufstehen und dann mal, ja, sie sind jetzt halt die Kirche, dann gehen die halt mal ins Geschäft und schauen mal, was dort passiert. Dann stehen sie auf und schauen, wo euch der Heilige Geist herführt. Sie haben gelebt als Menschen erfüllt vom Heiligen Geist. Sie haben gelebt als Christen. Und ich glaube, das soll zu der Tat führen. Und genau so sollen wir eben als Gemeinde sein. Dass wir als Gemeinde zusammenkommen, miteinander unterwegs sind, füreinander da sind, einander unterstützen und füreinander auch in der Tat da sind. Dass wir füreinander herstehen, füreinander gehen und für Kenntnis. Nicht einfach nur schnurren, sondern das auch zeigen. Mit unseren Taten. Und ich glaube, das kann unglaubliche Gefühle bei jedem von euch auslösen. Gefühl, wie gemeint kann sein, wenn wir Taten folgen lassen, dem, was wir gesagt haben. Ich glaube, dort liegt das grosse Geheimnis. Amen. Ich möchte euch jetzt zu etwas auffordern. Oder herausfordern. Vielleicht ist das bessere Wort. Ich möchte, dass ihr euch nachher 2-3 Minuten Zeit nehmt. In euch kehrt. Vielleicht auch der Heilige Geist zu Jesus betet und sagt, Herr, zeig mir doch, was ich könnte machen. Manchmal nehmen wir uns etwas vor und sagen, ja, ich setze es dann in einer Woche um oder vielleicht in 10 Tagen sehe ich den oder vielleicht nächsten Sommer mache ich was. Oder ich hatte mal eine Idee gehabt, das. Ich möchte euch jetzt ein bisschen zuvorkommen und euch herausfordern und sagen, nehmt euch etwas vor, was ihr umsetzt. Euer Glaube, der sich zeigen soll, da in der Mitte von uns, in der nächsten Stunde. Das können ja ganz einfache Sachen sein, wie zum Beispiel, vielleicht merkt ihr, dass Gott möchte, dass er ein Kompliment ausspricht. Dass er jemanden in den Arm nimmt. Dass er spürt, dass er für diese Person beten soll. Dass er jemandem einen Dank ausspricht und sagt, hey cool, danke, dass du da bist. Dass er für jemanden ein aufmunterndes Wort hat. Vielleicht ein Gebet mit jemandem sprechen. Oder vielleicht jemandem einfach die Hand geben und sagen, toll bist du da. Ich habe mich gefreut auf dich. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht oben ein Gespräch oder einen Schwatz haben Und ich würde gerne etwas aus deinem Leben hören. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man den Glauben auch in ganz einfachen, simplen Daten kann zeigen. Dann da jetzt 2-3 Minuten Zeit nehmen, wir gehen nach in ein Lied rein und wollen von Gott Grosses erwarten. Und manchmal können es eben auch die kleinen Taten sein, die Grosses auslösen können.